Klaus lebt noch. Tsimas, ja, rein damit. Der Lauf geht weiter. Karafiat, das nächste. Ja, es darf heute wirklich jeder.
Und O'Kenny, guter Laufweg, dass Niederlechner weit kommt. Das macht er klasse. Niederlechner und das 3:1. Die Hertha baut die Führung aus.
Jo Kota! Wahnsinn!
Ja, der Wahnsinn geht weiter. Irre, was für ein Spieltag. 45 Tore sind gefallen. Nur ein Tor hat gefehlt zum Rekord. 46 sind es dann nicht geworden. Irre. HVK und Tusche, dein Zweitliga-Talk. Heute die Special Edition. HVK und Gonny. Hallo Sören Gonter nach Kassel.
HVK, servus.
Wohlverdienter Urlaub für Tusche. Also wenn es einer verdient hat, na, dann Tusche, muss man schon sagen, was der bei uns abreißt.
Das ist so. Also ich hoffe, er liegt gemütlich mit Bierchen im Sessel, beziehungsweise schläft jetzt noch.
Natürlich, ja klar schläft er noch. Zu Gast heute bei uns am frühen Morgen, weil wir haben ganz viel vor, die Magdeburger. Er ist ein zweifacher deutscher Meister. Er hat beim BVB unter Klopp und Tuchel trainiert, ist jetzt Kapitän des 1. FC Magdeburg, Dominik Reimann. Und das letzte Mal war er hier zu Gast, Toni Leisner, der spielt bei uns. Natürlich ist er ein Brecher in der Innenverteidigung. Neben Bascho hier, Schonlau.
Boah, das ist eine Innenverteidigung.
Wahnsinn.
Wahnsinn.
Und gleich haben wir noch einen richtig guten Keeper drin. Freue ich mich auch schon drauf. Und pass auf, du machst genauso wie Tusche, du stellst den einfach mal vor. Und bitte.
Ja, hier noch A-Jugendmeister beim BVB, oben links eingekreist. Nach einer schwierigen Zeit bei Holstein Kiel als Nummer 2 mit dem FCM Drittligameister geworden und sorgt jetzt in der zweiten Liga mit den Magdeburgern für Furore. Herzlich willkommen, Dominik Reimann.
Was für eine Vorstellung. Hallo. Dominik. Mensch, Grüße nach Magdeburg. Wir müssen so früh aufzeichnen, weil den ganzen Tag Training unter Christian Titz, was macht der mit euch? Werdet ihr so geschleift da oder was ist da los beim FCM?
Ja, ihr habt den passenden Tag erwischt. Heute gibt es zweimal Training. Wir starten morgens um 8:45, da haben wir dann Treffen. Dann gehen wir auf den Platz und dann gibt es am Nachmittag nochmal eine Krafteinheit. Das ist unser Start in die Woche.
Ja, nicht schlecht. Da wäre Pokal doch cooler gewesen, oder? Pokal spielen?
Ja, ich glaube, das haben wir uns anders vorgestellt in der ersten Runde. Natürlich wollten wir da eine Runde weiterkommen dann entweder gestern oder dann heute nochmal zum Einsatz kommen.
Ja, ich habe es mir dann nochmal angeguckt gegen Kickers Offenbach. Sören, dein Hessen-Kassel spielt ja gegen die Jungs vom Biberer Berg. Die sind echt nicht schlecht. Gestern vom KSC dann rausgenommen worden. 0:2. Dominik, wie sehen Sie die aktuelle Phase beim 1. FC Magdeburg? Gerade jetzt 3 Spiele in Folge nicht gewonnen. Ist das eine Ergebniskrise oder mehr? Wie würden Sie es bezeichnen?
Ja, Ergebniskrise. Wenn man aufs Blatt guckt, dann vielleicht schon. Aber ich glaube, dass wir trotzdem eine ordentliche Leistung oder viele Sachen auch mit rausnehmen können aus den letzten beiden Spielen zumindest. Da haben wir zu viele Gegentore bekommen, zu einfache Gegentore bekommen, aber es war jetzt auch nicht so, dass wir gar keine Chance hatten, in dem Spiel selbst irgendwie Tore zu schießen oder mal ins Spiel vernünftig reinzukommen. Es war ein Stück weit, fand ich, leider wie in letzter Saison häufig, dass wir zu leicht die Gegentore bekommen haben, zu früh dann auch dem Rückstand dann hinterherlaufen mussten und uns dann immer schwer getan haben, ins Spiel zurückzufinden. Und ich glaube, in den ersten 8 Spielen haben wir es gut geschafft, dann, wenn wir zurückgelegen haben, dann nicht mit 2-0, sondern mit 1-0 und dann ist das Spiel nochmal ein anderes. Und oft haben wir es auch geschafft, dass wir in Führung kommen und dann muss der Gegner nochmal ein Stück weit anders gegen uns spielen und kann nicht sich ein bisschen mehr auf die Defensive konzentrieren.
Sören, lass uns mal auf die Tabelle gucken in der zweiten Liga, weil die ist ja Wahnsinn. Also wenn man da vorne guckt, das ist ja völlig irre. Düsseldorf, okay, einen Punkt vor. Und dann, aber wenn man auf Magdeburg guckt, auf 9, 16 Punkte. und sind nur 3 Punkte hinter Platz 2. Das ist ja ein irrer Abstand und sind auf Platz 9. Also es ist ja völlig verrückt, oder?
Definitiv, aber wir müssen natürlich sagen, 10 Spiele, da ist noch eine Menge zu gehen und ich denke, das Feld wird sich da noch etwas entzerren. Trotzdem, ja, sind jetzt einige Mannschaften, die, wenn man nach 10 Spielen das erste Mal auf die Tabelle guckt, was man ja häufig sagt, die wirklich sehr, sehr ordentlich gestartet sind.
Ja, Dominik, letzte Saison, da gab es auch so eine Phase, das war nach 5 Spielen, dann gab es mal 8 Spiele, gar keinen Sieg. Was macht Sie zuversichtlich, dass es diese Saison anders läuft?
Ja, ich habe das schon öfter jetzt auch in anderen Interviews gesagt. Wir haben eine ganz andere Mannschaft dieses Jahr. Wir arbeiten so akribisch aneinander. Wir wollen uns jeden Tag wirklich verbessern und das merkt man auf dem Trainingsplatz. Das hat man aber auch in den ersten Spielen schon gesehen und ich glaube nicht, dass wir da jetzt ja in alte Muster verfallen. Wir wissen auch, wie wir da wieder rauskommen können und rauskommen müssen. Dafür haben wir dann auch letzte Saison genug gelernt, dass es halt nicht wieder passiert. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass wir da schneller und ja auch zeitnah dann die Punkte wieder einfahren.
Sören, ich glaube ihm aufs Wort. Ich habe nämlich auch das Gefühl. Wie ist dein Gefühl beim 1. FC Magdeburg diese Saison? Könnten die sogar so ein Überraschungsteam der Liga werden, was es ja immer gibt in der zweiten Liga?
Ja, Überraschungsteam würde ich sie jetzt aber gar nicht mehr nennen, weil du es ja angesprochen hast. Für Überraschung haben sie ja letztes Jahr schon gesorgt, nach der davor das Jahr sehr, sehr guten Rückrunde. Ich erinnere mich vor der Länderspielpause 6-4 zu Hause gegen Hertha, ich war selber im Stadion. Da haben alle gedacht, boah, dieses Jahr kann es wirklich klappen. Und das sind dann am Ende das, was er beschreibt, sind Erfahrungen. Und natürlich bringt das eine Mannschaft weiter und die Spieler, die das mitgemacht haben, lernen aus diesen Geschichten, das sollte man ja auch tun. Fehler sind, wie Ewald Lien immer gesagt hat, eine Rückmeldung und aus denen sollte man lernen, um sie dann nicht wieder zu machen. Und ich glaube da schon, dass sie da stabiler geworden sind. Trotzdem müssen wir den Finger in die Wunde legen, wenn man das Wochenende anspricht, er hat selber angesprochen, diese zu einfachen Gegentore, das ist am Ende der Schlüssel, weil du in der zweiten Liga, dir wird es nicht immer gelingen, 3 oder 4 Tore zu schießen und dann sind es die einfachen Gegentore, die du vermeiden musst. Wie er sagt, spielst du zu 0 oder zu 1, hat der FCM immer eine große Chance, Minimum einen Punkt mitzunehmen.
Nächster Gegner, der 1. FC Kaiserslautern, gestern unglücklich ausgeschieden im Pokal gegen einen großen Favoriten. Jetzt haben sie zuletzt 4 Tore geschossen, die gucken wir uns nochmal an. Joko Hutter hier bereitet vor. Dominik, auf dem Betzenberg. Sind Sie eher so ein Olli Kahn-Typ, der sagt, hey, geil, wenn ich da richtig ins Feuer genommen werde, ausgepfiffen und so, das heizt mich noch richtig an? Oder wie sind Sie da drauf?
Ja, ich meine, in der zweiten Liga, da gibt's ja viele große Stadien, viele, viele tolle Atmosphären, wo man dann spielt. Und dann gehört das natürlich auch dazu, jetzt der Betzenberg. Ich freue mich immer, wenn ich vor den Gegnern dann oder vor den gegnerischen Fans dann spielen kann, weil man hört ja die ein oder anderen Kommentare, die kommen ja schon von hinten, aber es ist jetzt nicht so, dass die mich beeinflussen, sondern die spornen mich dann ein Stück weit mehr an, dann ja noch bessere Leistung zu zeigen.
Ja, gestern gar nicht schlecht. Wir waren ja, FCK war ja im Pokalfinale letztes Jahr, gestern ist in Stuttgart 2-1 verloren. Gonny, auf dem Betze ist natürlich hart und die haben jetzt gestern jetzt keinen großen Rückschlag erlitten, sage ich mal, beim Vizemeister vom letzten Jahr. Die sind schon gut drauf im Moment, wobei die auch Schwankungen hatten, ne, die Lautra.
Ja, ich glaube, der Sieg in Düsseldorf mit 4 Toren, das ist schon ein Ausrufezeichen gewesen. Und ich denke, wir wissen alle, dass Mannschaften von Markus Anfang immer für Tore gut sind und Tore erzielen können und sich viele Chancen erarbeiten. Gleichzeitig haben sie natürlich in der Defensive ihre Themen. Von daher treffen da zwei offensiv sehr, sehr starke Mannschaften aufeinander, die eigentlich beide auch vom klaren Ballbesitz her kommen. Das macht das Spiel natürlich extrem spannend. Plus die Zuschauer drumherum. Ich meine, es sind ja nicht nur die Lauter auf dem Betze. Der FCM ist ja auch bekannt dafür, immer gerade auswärts einiges im Auswärtsblock dabei zu haben. Das heißt, wenn der Dominik auf der richtigen Seite ist, dann gibt es von hinten eher Unterstützung. Aber auf der anderen Seite, ja, ich weiß nicht, ob er alles versteht, auf bestem Pfälzisch. Aber dass einen das anspornt, das kann ich total verstehen. Ich selber hatte mal mit St. Pauli und Paderborn noch eine sehr gute Phase auf dem Betze. Also es ist schon möglich, da was zu holen, auch für den FCM, da bin ich überzeugt von.
Und Dominik, Sie haben ja spezielle Aufgaben beim FCM unter Christian Titz. Jetzt habe ich mal ein paar Szenen rausgesucht oder zusammengestellt. Hier sieht man den Trainer mit Ihnen. Das ist natürlich das Hinten-Rausspielen, ne, über Sie. Vielleicht können Sie ein bisschen beschreiben, was so die Herausforderungen des Torwartspiels unter Christian Titz für Sie sind.
Also ich glaube, in erster Linie ist es schon erkennbar, dass wir versuchen wollen, mit dem Torwart hinten aufzubauen, damit wir ja eigentlich ein Mann mehr auf dem Platz sind. Die Überzahl dann auszunutzen, wenn der Gegner uns anläuft, bin ich trotzdem irgendwo immer der Überzahlspieler und bin die Lösung. Und wenn mich dann ein Gegenspieler anläuft, ist halt auf dem Platz irgendwo eher ein anderer Spieler von uns frei, den wir dann suchen müssen. Aber klar, es ist immer so ein Zwiespalt. Wann kann ich flach hinten rausspielen, aber wann presst der Gegner mal wirklich gut und es geht vielleicht nicht? Und das ist so die goldene Mitte, die man dann ja mit der Zeit auch finden muss, damit halt ja auch keine einfachen Gegentore passieren, wie sie auch schon leider passiert sind. Das ist dann halt in unserem Spiel ab und zu mal der Fall. Das kommt dann leider mal vor, aber wir versuchen es zu minimieren und im Spielaufbau so wenig Fehler wie möglich zu machen. Aber insgesamt trotzdem die Chance zu sehen, dass wir dann mit dem Torwart quasi einmal mehr auf dem Platz sind und den Gegner dann so uns eigentlich zurechtlegen können, dass wir einen vernünftigen Angriff starten.
Gordon, macht auf jeden Fall Sinn, was er sagt. Kannst du aber auch nicht mit jedem Keeper machen, ne?
Nein, auf keinen Fall. Also das zeichnet ihn schon aus. Da hat er eine Qualität am Fuß mit links und mit rechts. Die ist schon herausragend gut. Also da sind wir ganz ehrlich, das kannst du nicht mit jedem Keeper machen. Dafür hat der FCM ihn ja auch ausgewählt und die Rolle spielt er perfekt. Ich glaube, es gibt natürlich immer mehr, gerade auch von den jungen Keepern, die diese Qualität am Fuß haben und du spielst hier die Zahlen von ihm an. Mhm. 85% Passquote bei den Torhütern als zweitbester Wert oder 72% Abwehrquote, das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Mhm. Das Wichtigste beim Torwart ist immer noch das Fangen. Aber für die Spielweise von Christian Titz ist es wichtig, dass die Bälle ankommen. Und da hat er im Fuß sicher eine Top-Qualität, die ihn von vielen anderen Torhütern heutzutage trotzdem immer noch unterscheidet. Vor allem in der Präzision auch bei langen Bällen.
Ja. Und da sieht man es ganz klar, ne? Die Zahlen 747 Ballaktionen, 633 Pässe. Das ist natürlich klarer Bestwert bei allen Torhütern, weil natürlich so gespielt wird. Klar, da kommt es auf die Spielweise drauf an, logisch. Sind Sie auch, Dominik, damals geholt worden zum 1. FC Magdeburg, weil man wusste, okay, man braucht wirklich zu dieser Spielweise passend von Titz den guten fußballerischen Torwart? War das klar der Anspruch?
Also ich war ja in Kiel und ich war dann in einer schwierigen Zeit zum Ende in Kiel und hatte ja dann auch wenig Spielpraxis. Deswegen war ich eigentlich froh, dass der FC Magdeburg dann auf mich zugekommen ist und wir uns da ja einigen konnten. Ich glaube schon, dass der Trainer und auch der Torwarttrainer sich dann ja gezielt dann meine Person auch ausgesucht haben. Ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere da auch noch auf dem Zettel war. Aber insgesamt, glaube ich, war mir von vornherein klar, dass es eine gute Lösung sein könnte, weil ich halt auch wusste, wie der Trainer spielen möchte und ja, welche Stärken ich eigentlich auch habe.
Und Gonny hat es ja angesprochen, nicht nur mit dem Fuß gut, sondern auch mit den Händen. Hier ist nochmal eine schöne Grafik. Ich erkläre es mal für die Leute zu Hause. Also 53 Schüsse aufs Tor bislang bekommen. 15 sind reingegangen. Aber laut Statistik, ne, gibt es ja historische Daten, die dazu Rate gezogen werden, hätten 20,7 reingehen sollen. Das heißt, Dominik hat 5,7 Tore quasi, wenn es sowas gibt, gibt es natürlich nicht, aber statistisch gehalten, die eigentlich reingegangen wären. Da gibt es nur einen in der Liga, der besser ist. Das ist Ron-Robert Zieler mit einem Wert von 6,9. Ist aber ein ziemlich cooler Wert, oder würde ich sagen?
Habe ich so noch nie gesehen. Das ist schon spannend, sowas mal dann zu sehen und was eigentlich auch irgendwie möglich ist an Statistiken. Fand ich interessant.
Aber echt, Sie kennen diese Werte gar nicht, beschäftigen sich gar nicht mit sowas, wird Ihnen nicht mal vorgelegt oder so?
Also die Expected Goals schon, aber jetzt so die genaue Grafik dazu und das habe ich noch nie gesehen.
Ah ja, da zeige ich es nochmal. Ne, hier mit schönen roten Punkten, wo die alle eingeschlagen sind, wo nicht. Und dann, ich habe mir sowas auch noch vorher gar nicht so oft angeguckt. Also sieht man, je größer die Punkte sind, umso schwieriger war die Parade sozusagen. Also schicke ich dem Manuel mal den Pressesprecher, könnte sich das genauer angucken.
Aber man sieht auch, dass ich eigentlich mehr Bälle auf meiner rechten Seite gehalten habe als links.
Ist mir auch aufgefallen. Ist das ihre schwache Seite links? Nochmal bitte?
Oder zumindest mehr Schüsse rechts gekommen sind.
Ja, aber es sind auch mehr eingeschlagen, links. Ja. Ne? Muss man so sagen. Müssen wir daran arbeiten. Habe ich jetzt eine Schwäche aufgedeckt von Dominik Reimann? Oh, ich ziehe es zurück.
Nein. Also ich glaube, da gibt es auf jeden Fall noch überall Potenzial, wo man sich verbessern kann.
So ist es. Das wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Sören, er ist auch gut ausgebildet. Guck mal hier. Mit 7 Jahren, da war er ein bisschen älter schon als 7, gebe ich zu, ist er zum BVB gegangen, hat die ganze Jugend da gespielt und er hatte mal kurze Haare. Sieht man hier, B-Jugendmeister, A-Jugendmeister, dann Jugendnationalmannschaft auch durchlaufen. Hier ein cooles Foto, das war, wenn es stimmt, U20-WM in Südkorea. Richtig, Dominik? Das ist eine ganz coole Truppe gewesen damals, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da kennt man einige Gesichter noch, also ich zumindest. Wenn man jetzt sich Neumann, mit gegen den haben wir jetzt am Wochenende gespielt. Uh-huh. Fabian Rehse spielt bei Hertha, Mittelstädt bei Stuttgart. Ein Stuart Zerder spielt, glaube ich, jetzt in Italien. Amara war bei uns, spielt jetzt in Holland. Bene Gimba spielt bei Heidenheim. Also es sind schon einige, die da jetzt auch ordentlich selber noch hoch spielen.
Ja, ganz, ganz coole Truppe.
Ja, er gehört natürlich auch zu einer Generation, wo, du sprichst es an, bei Dortmund die Jugend durchlaufen. Ich glaube, das ist ja nicht erst seit letztem Jahr, dass man bei den Torhütern extrem viel Wert darauf legt, mit dem Ball auch zu spielen. Ich glaube, Manuel Neuer hat da dieses Torwartspiel geprägt wie kein anderer. Und seitdem es ihn gibt, sind viele Vereine darauf natürlich erpicht, die Torhüter immer besser auch fußballerisch auszubilden, dass man auch in einfachen Spielformen wie in Rondos, 6-3, 6-2, immer als Torwart auch bei den Feldspielern mitspielt. Und ich glaube, das wird Dominik so in der Jugend beim BVB durchlaufen haben und davon profitiert er jetzt in seiner Karriere, weil dann eben so eine Position wie beim FCM, wo viel Wert aufs Fußballspielen gelegt wird, dann vielleicht doch genau sein Profil ist, um da in seiner Karriere auch die nächsten Schritte zu machen. Und insofern hat er gut aufgepasst in der Jugend. Oder auch einfach ein gutes Talent.
Erzählen Sie mal, Dominik, Sie haben auch schon mal gesagt, ne, unter Klopp und Tuchel mitzutrainieren, auch wenn es nur als dritter Torwart war, hat Ihnen total geholfen, Sie weitergebracht. Gerade Tuchel hat sehr detailversessen an dem Passspiel gearbeitet, ne, und auch Sie dadurch total profitiert, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also da gab es verschiedene Passspielübungen und da wurde es auch mal laut. Und wenn der Ball nicht in den Vorfuß gekommen ist, wenn der Ball nicht richtig gespielt wurde mit der passenden Schärfe, dann wurde man sofort korrigiert. Und ich glaube, das war in dem Moment vielleicht anstrengend und man war ein bisschen überfordert, aber am Ende hat es halt wirklich geholfen und bringt einen dann am Ende dann auch weiter und hilft dir dann persönlich für die Zukunft auf jeden Fall.
Sören, das sagen ja Trainer oft oder in Trainingswissenschaften wird es oft angesprochen, diese Überforderung ab und zu, dass es einen dann natürlich später auf ein anderes Leistungsniveau bringt und das schafft so ein Trainer wie Thomas Tuchel offensichtlich mit den Jungs, ne?
Natürlich, aber es geht in den Punkten, die er genannt hat, gar nicht so sehr um Überforderung, sondern es geht einfach um kleine Details und was bringt dir ein besserer erster Kontakt oder den richtigen Fuß anzuspielen, in den Vorderfuß zu spielen? Es bringt dir Zeit und Zeit heutzutage im Fußball ist einfach ein großes Gut. Wenn du Zeit hast zu überlegen noch, wo der nächste Ball hingeht oder du gut vororientiert bist, wenn der Pass schnell genug bei dir ist, wenn der erste Kontakt richtig liegt, dann kommt der Gegenspieler gar nicht dazu, dich unter Druck zu setzen oder dich in eine Zweikampfsituation zu verwickeln, weil du den Ball schon wieder weitergespielt hast. Und das sind am Ende die Details, die es dann in der Spitze ausmachen. Weil Rennen und Kämpfen und Laufen können heutzutage fast alle, gut verteidigen können sie auch. Aber das Spiel mit dem Ball ist dann das, was den feinen Unterschied ausmacht. Und je besser du diese Details machst, und wenn wir Rodri sehen, Weltfußballer, der macht alles richtig. Der macht keine Fehler. Da ist jeder einfache Pass ist ein perfekter Pass. Und das ist am Ende der Unterschied bei den ganz Großen.
Dominik, Toni Kroos hat es ja auch gesagt, jeder Pass hat eine Message. Ist das bei Ihnen auch so?
Ja, ich gebe mein Bestes, damit jeder Pass eine Message hat. Nein, es ist ja schon so. Also wenn man sich die ja ganz großen Spiele auch anguckt und man versteht, was die für Pässe spielen, dann versteht man auch, dass die genau diese Pässe auch spielen wollen und warum die spielen wollen. Und das muss man sich dann immer hinterfragen, wenn man selber ein Pass spielt, was wollte ich dem Mitspieler jetzt damit geben? Kann er damit jetzt was anfangen? Kann er damit vielleicht die Minisekunde dann mehr nutzen, um an den Gegenspieler direkt vorbeizulaufen? Das sind halt alles so Punkte, die mit berücksichtigt werden müssen. Aber klar, ein Rodri, ein Toni Kroos, die waren super da und die sind immer noch super. Und da kann man sich sehr, sehr viel abgucken.
Ja, ich habe das Bild ein bisschen zu früh eingeblendet. Ich habe gedacht, Sie wären mit der Antwort schon fertig. Aber da waren ja auch super Fußballer dabei. Wie sehen wir da neben Weidenfeller und Bürki im grauen Shirt unten sitzen? Die Torhüter braucht man da nie einkreisen, finde ich immer ganz praktisch, weil die erkennt man sofort. Aber das war ja auch eine richtig geile Mannschaft beim BVB. Und neben ihnen sieht man Nuri Sahin. Das würde ich gerne von Ihnen wissen, der ist ja jetzt Cheftrainer beim BVB. Wie haben Sie ihn so wahrgenommen? Wie haben Sie danach seine Karriere verfolgt und den steilen Aufstieg von ihm jetzt zum Trainer beim BVB wahrgenommen?
Also als ich damals noch mit ihm zusammen gespielt habe und ich der dritte Torwart bei Dortmund war, da war es ein super angenehmer Mensch, ein super lieber Mensch, der mir dann auch persönlich oft geholfen hat, viel Verbesserungsvorschläge mir gegeben hat, was kann ich noch anders machen, worauf soll ich achten. Also von mir aus ist das wirklich ein sehr, sehr netter und sehr, sehr engagierter Mensch und ich freue mich, ja, dass er jetzt die Chance dort in Dortmund bekommt und schaue da auf jeden Fall die ganze Zeit zu. Und ich habe auch letztens noch ein sehr witziges Bild gesehen, weil ich damals in der U9 oder in der U10 gab es Stadionführungen und dann war immer ein Profi mit dabei und da war der Nuri dann damals mit dabei und ich habe dann eine ganz wilde Frisur in der Kabine gehabt bei ihm und saß bei ihm auf dem Schoß und es war ein sehr witziges Bild, das habe ich letztens erst wieder gesehen, aber das sind so Erinnerungen und jetzt sieht man, wo er Trainer ist, wo ich dann vielleicht auch irgendwo es geschafft habe hinzukommen, das ist dann schon eine coole Sache.
Das müssen Sie uns mal zuschicken. Das würde uns natürlich auch interessieren, wie das aussieht. Das ist doch bestimmt ein cooles Foto. Aber zu Sahin nochmal, ist natürlich noch was anderes, ob du Cheftrainer dann bist, ne? Beim BVB. Ist da vielleicht das Haifischbecken Cheftrainer BVB dann doch irgendwie, sind da zu viele Piranhas unterwegs?
An mich die Frage?
Ja.
Also ich glaube, bei Dortmund generell ist sehr viel Druck. Also wenn man da die Ergebnisse nicht erzielt, dann werden nicht nur die Trainer Fragen gestellt, sondern auch alle anderen. Und das war schon immer so und das wird auch immer so bleiben. Wenn der Verein Dortmund nicht die Erfolge hat, die sie sich eigentlich wünschen, und das ist gerade halt so, dass wenn du so viele Auswärtsspiele dann in Folge auch nicht gewinnst und wenn du 2-0 in Madrid vielleicht führst und dann am Ende trotzdem, ich meine, Madrid ist eine starke Mannschaft, aber wenn man dann trotzdem noch in der zweiten Halbzeit 5 Gegentore bekommt, wenn man gestern aus dem Pokal ausscheidet und gegen Augsburg am Wochenende verliert, das sind alles so Sachen, da werden ganz, ganz viele Sachen hinterfragt und dann halt auch leider die Trainerposition, das ist völlig, völlig normal in dem Geschäft und bei Dortmund.
Ja, und jeder macht Fehler, ne? Was habe ich eben geredet? Haifischbecken sind da Piranhas unterwegs. Aber
hätte ich dich auch gefragt. Oder,
was soll das eigentlich? Dominik, wir sind schon am Ende. Vielen Dank für die Zeit. Viel Spaß im Training jetzt bei Christian Titz. Schön 2 Einheiten runterbolzen und dann gutes Spiel gegen den FCK auf dem Betzenberg am Wochenende.
Super, vielen, vielen Dank. Dankeschön.
Dankeschön. Ciao.
Sommer, alles Gute. Ciao.
Ciao, ciao.
Und Sören, wir müssen weiter sprechen, zum Beispiel über den ersten FC Köln. Die haben ja gestern im Pokal gespielt, lass mal die Tore laufen, und haben gewonnen. Man hält es ja nicht für möglich, aber gegen Holstein Kiel, gegen den Bundesligisten mit 3-0. Wie ist deine Meinung zum FC?
Ja, also zu Hause einen Bundesligisten auszuschalten im Pokal. Ich meine, der Pokal ist ein anderer Wettbewerb. Ich habe Gerd Struber am Freitag gefragt, ob der Pokal genau richtig kommt. Ja. Weil, wie gesagt, man kann sich das nicht vorstellen, aber Liga-Pokal, dieser unterschiedliche Wettbewerb, da geht es heute darum, wirklich nur er oder ich, Holstein oder wir, und das hat der FC gestern super gemeistert. Ich meine, hier das Traumtor von Luca Waldschmidt, das ist natürlich ganz, ganz großer Sport. Ja. Und das sollte jetzt aber auch wieder Auftrieb geben für die Liga, wobei Liga ist wieder was anderes. Samstag schweres Auswärtsspiel bei Hertha.
Bei der Hertha. So ist es. Sag mal, du hast auch am Freitag den FC, ja, hast du ja gesagt, gemacht. Und dann hast du auch Struber nach dem Torwart gefragt. Jetzt hat er tatsächlich Schwäbe gebracht und der hat 3-0 gewonnen gegen Kiel.
Ja, es ist Freitag so entstanden, das Thema, weil Paderborn den Torwart gewechselt hat und ich Christian Keller gefragt habe, naja, wann wechselt denn der FC vielleicht den Torwart? Weil sie haben natürlich mit Marvin Schwebe auch einen herausragenden Torwart auf der Bank. Ich meine, dass Jonas Urbig eins der größten Talente ist, da braucht man nicht drüber reden. Aber manchmal geht es auch ein bisschen um Spielglück. Und am Ende kann man ja, wie man sieht, bei Paderborn über die Personalie nachdenken. Dass es natürlich so schnell kommt, jetzt kann man sagen, klar, es ist ein anderer Wettbewerb gewesen. Da spielt der zweite Torwart, machen ja einige Mannschaften so, hat der VfB ja gestern auch gemacht. Aber ich glaube, in Köln ist das 3-0 gegen den Bundesligisten jetzt schon ein Statement. Und normalerweise, finde ich, kannst du den Torwart jetzt nicht rausnehmen. So schwer und so schlimm das auch für Urbig ist, aber es ist noch ein junger Torwart, der wird seinen Weg gehen und seine Karriere machen. Aber in der Situation, wo der FC ist, wo sie Punkte und Erfolgserlebnisse brauchen, hat Marv gestern seinen Teil dazu beigetragen, dass sie das Spiel erfolgreich gestalten. Und meiner Meinung nach kannst du ihn jetzt nicht einfach wieder rausnehmen.
Große Torwartsendung heute mit Dominik Reimann, mit Schwäbe als Thema, und die Schalker haben 0-3 verloren. Auch da ist ja noch dieses Torwart-Thema. Ne? Beide haben ein Spiel, zwei Spiele bekommen, sowohl Torben Hoffmann als auch Justin Häkeren. Jetzt kriegt der drei Dinger. Ist auch doof gelaufen einfach. Ne?
Ja, aber von sowas, bin ich ganz ehrlich, an sich muss das jeder selber entscheiden und es ist Philosophiefrage, aber von sowas habe ich als Spieler nicht so viel gehalten, genauso wie ich es jetzt auf der anderen Seite nicht mache. Also vorher zu sagen, der Torwart kriegt zwei Spiele und der Torwart kriegt zwei Spiele, das ist was für die Vorbereitung, aber nicht für die Saison, wo es wie bei Schalke gerade ja auch um enorm viel geht. Ich glaube nicht, dass das zur Sicherheit der Torhüter beiträgt, wenn die da jetzt irgendwie ein Casting machen müssen. Insofern hat er meiner Meinung nach dadurch, finde ich, beide Torhüter geschwächt.
So, dann haben wir doch unsere Torhüter-Sendung abgeschlossen. Ich zeige einmal kurz die Tipps von Tusche. Du weißt ja, also das letzte Mal hat der hat einen Punkt geholt. Ne? Ich erkläre es nochmal für alle. Bei Instagram kann man gegen Tusche tippen. Für direkten, richtigen Tipp 5 Punkte, für richtige Tordifferenz 3 und für richtige Tendenz 1 über dem letzten Mal. Also er gewinnt öfter, muss ich zugeben. Grüße in den Urlaub zu ihm. Aber letztes Mal hat er genau einen Punkt gemacht. Die Gegnerin hat 2 gemacht, hat dadurch gewonnen. Also es war Not gegen Elend. Aber da kann man tippen. Tusche ist beim nächsten Mal dann auch wieder da. Vielen Dank, dass du seine Rolle eingenommen hast, Sören, heute. Und wir sehen dich am Wochenende natürlich bei Sky. Danke.
Danke dir, Hartmut.
Liebe Grüße. Ciao.
Ciao, ciao.